Moin moin liebe MSM-Zuschauer und Fans, Christian und ich mal wieder für euch mit einem weiteren schönen Q&A, denn wir haben etwas Zeit, sind ja diesmal nicht back-to-back mit den letzten beiden Saisonrennen. Drum können wir uns mal wieder ein paar Fragen von euch widmen. Es ist nach wie vor kalt in unserem Büro, wie ihr seht. Pulli, Hemd, wofür es vielleicht ein bisschen Kritik geben wird, aber ich stehe dazu.
Aber wir haben immer noch unser schönes Temperaturmessgerät.
Mal gucken, vielleicht haben wir eine Frage, wo das zupasst. Beginnen wir mal mit der Nummer 1, und zwar Suleiman fragt, wird McLaren 2020 zumindest P3, P4 holen, wenn nicht, dann ab 2021 siegfähig? P4 haben sie doch schon. P3 haben sie auch.
Carlos Sainz.
Genau.
P3 würde ich für 2020 mal ausschließen,
ja.
Da sich am Reglement nicht so viel ändert und der Abstand auf die Top 3 doch noch relativ groß ist.
Ja, ziemlich groß.
Würde ich P3 im nächsten Jahr mal ausschließen. Man muss aber sagen, sie sind schon deutlich näher rangekommen. Ja. Teilweise fehlt ihnen nur eine halbe Sekunde.
Ja. Es also war manchen Rennen schon richtig gut, wie sie attackiert haben am Start und so. Das war schon
Die Action. Ist schön zu sehen. Ist cool, dass das so gut vorwärts geht. Ja. Ich glaube aber leider nicht, dass es dann schon für P3 reicht. Die Großen sind insgesamt schon noch ein ganz schönes Stück weg.
Ja. Ja, die Frage ist halt, sind sie in der Lage, so ein Auto wie Red Bull halt zu bauen? Ne? Mit einem Kundenmotor von Renault. Ich meine, Red Bull war ja auch in der Konstellation konkurrenzfähig an der Spitze, streckenweise. Ist die Frage, ne? ob das drin ist. Aber
schwer vorstellbar,
ist
oder?
Ist schwer vorstellbar.
Wir werden aber Andreas Seidel, den Teamchef, fragen. Der kommt uns im Dezember besuchen tatsächlich. Wir haben es ja schon mal angerissen, dass er uns besuchen kommen will. Und wir haben jetzt einen Termin. Könnt euch schon freuen. Winterpause ist keine Winterpause für uns. Aber wir haben noch die Frage 2021, richtig?
Richtig. Wenn Fernando wiederkommt, dann... nein, den brauchen sie nicht mehr. Das wird Andreas Seidel euch auch noch sagen. nein, also, wie gesagt, Fernando außen vor. Sie haben jetzt ja mit Carlos Sainz einen, der in Topform ist. Wie wir wissen, war der auch als Rookie nicht so weit weg von Max Verstappen. Also, wenn der gut drauf ist, dann kann man, glaube ich, schon sagen, ist der eine gute... Guter Gradmesser in dem Auto. Kann zeigen, was so ein Auto kann.
Aber, also ich meine, das eine, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, ist die Technik und so weiter und was sie da machen können 2021. Fahrermäßig, ich finde die beiden Jungs nicht schlecht. Nicht falsch verstehen. Sainz und Norris.
Es ist halt kein Verstappen.
Es ist kein Verstappen. Es ist keine Paarung Vettel-Leclerc und es ist kein Hamilton dabei.
Also,
die sind gute Jungs, aber es ist nicht absolutes Top-Team.
Ja, es ist schwierig. Es ist halt echt schwer einzuschätzen. Ich meine, ich würde schon sagen, dass Sainz besser fährt als je zuvor dieses Jahr.
Ja, aber man hat schon gesehen, insgesamt, dem hat nicht viel auf Verstappen gefehlt, aber ihm hat was gefehlt auf Verstappen. Ja. Er hat gegen Hülkenberg verloren.
Und das wäre Verstappen nicht passiert.
Genau. Ja, und deswegen ist er für mich nicht der absolute Topfahrer.
Ja.
Norris
aber ist, was ist
noch ein bisschen grün hinter den Ohren.
Aber was ist, wenn bei ihm jetzt so ein Knoten aufgegangen ist, wie zum Beispiel bei so Mika Häkkinen früher? Der hat auch lange gebraucht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat er jetzt gerade so ein Level erreicht, wo er wirklich mit denen da vorne mithalten kann. Das ist jetzt echt schwer zu sagen. Also ich bin auch bei dir so, was die Historie angeht. Aber... Wie gesagt, haben sich auch schon Leute dann anders entwickelt. So.
Aber dann haben wir ja noch die Autos und die Frage ist natürlich auf das Reglement 2021 abgezielt, vermute ich mal. Mit Budget Cap hauptsächlich und komplett neue Autos. McLaren ist ein Team, das, glaube ich, sehr vom Budget Cap profitieren wird, weil man auf einem Niveau operiert, wo man relativ an der Obergrenze ist. Das heißt, selber nicht abspecken muss, aber die anderen werden auf das eigene Level runtergeholt. Dann ist natürlich die Frage, was geschieht 2020? Das heißt, wie viel investieren Mercedes und Co. dann schon im Hinblick auf 2021? Ja, dann ist die Frage, sind Mercedes und Co. nur so stark, weil sie so viel Geld haben oder sind sie auch insgesamt die besten Teams? Das ist ja auch immer so eine Sache. Sind sie nicht einfach die Besten? Sind sie nur so gut, weil sie das Geld haben oder sind sie einfach gut? Das ist schwierig, das ist mir zu viel Glaskugel. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass McLaren ein Team sein könnte, wenn das jetzt so weitergeht mit der aktuellen Entwicklung, mit Andreas Seidel, der das Team ganz gut im Griff hat, dass dann wirklich der endgültige Anschluss an die Top 3 kommen kann.
Aber mit dem Motor ist das schon mal ein Schritt auf jeden Fall.
Mercedes-Motor.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich unbestritten. Ich meine, Renault, die haben in der Hybrid-Ära noch nie irgendwo richtig was gerissen. Muss man einfach so sagen. Ich meine, dass die Erfolge waren von Red Bull, nicht von Renault. So, in der Zeit. Und der Mercedes-Motor haben wir auch bei Williams gesehen, wie gut er funktioniert hat, als das Auto noch gut war. Also, dass man da als Kundenteam auch was draus machen kann. Und das ist, glaube ich, auch das mit Abstand stärkste Mercedes-Kundenteam, was wir bisher hatten. McLaren. Racing Point war immer schon gut, beziehungsweise Force India, aber McLaren ist halt immer noch.
Wir hatten mal ein richtig starkes Williams P3 in der Konstrukteurs-WM, ja, genau, zu Beginn der Hybrid-Ära. Ja. Also, das wäre der P3.
Ja. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Ja. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal abwarten, auch dann mal schauen, wer da fährt. Und wie, auch nächstes Jahr mal gucken. Wer weiß, ob vielleicht nächstes Jahr es wieder zurückgeht. Ich meine, das haben wir bei Renault dieses Jahr gesehen.
Bei Renault bei Haas ist es dafür im Rennen jetzt am Ende der Saison besser geworden, ja, sodass McLaren schon Konkurrenz machen auch. Also, ja.
Ja, also da muss man erstmal gucken, ob die nächste überhaupt Platz 4 mal erstmal bestätigen können und da wirklich dann noch eine feste Größe bleiben, weil vor einem Jahr waren die nichts. Da, ja, da war McLaren wie, fast wie Williams eigentlich relativ am Boden. So.
Aber es hat ihnen gut getan, dass sie sich von Honda getrennt haben, nicht weil sie jetzt den besseren Motor haben, aber weil das ein Realitätscheck für sie war.
Ja. Ja klar, weil die dann gecheckt haben, wo es jetzt halt wirklich hapert. Ja.
Sonst hätten die immer noch die Ausrede der Honda Motor und dann wären die immer noch nicht da, wo sie jetzt wieder sind. Also.
Das stimmt.
Deswegen glaube ich, nach dem Realitätscheck ist viel passiert und deswegen ist man jetzt eben auf dem richtigen Dampfer. Weg, ja.
Jawohl, kommen wir zu Frage 2. Mal gucken, ob Nils Jotta auch auf dem richtigen Dampfer ist. Und zwar, denkt ihr, die Formel 1 wird 2021 wirklich so stark durchgemischt bzw. neu gewürfelt?
Da kommen wir quasi in die Anschlussfrage.
Schon, ja. Haben wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen leider fast beantwortet.
Tut uns leid. Ja. Aber ich kann noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe gerade eben mit unserem Technikexperten Jörg Zander gesprochen. Und da haben wir ein paar interessante Sachen mal durchgesprochen. Ein Aspekt ist eben, dass die großen Teams abspecken müssen. Und das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn es ist schwierig, ein Team aufzubauen und zu vergrößern und wenn du mehr Ressourcen hast, da Leute einzustellen. Es ist aber mindestens genauso schwierig, ein Team abzuspecken. Weil da muss ich Entscheidungen treffen, okay, der muss gehen. Auch wenn er vielleicht ein super Mann ist. Ich glaube aber vielleicht, dass diese Abteilung insgesamt bei Performance für Geld nicht so gut abschneiden würde wie der andere. Und dann muss der einfach gehen. Und dann kommen da auch Sachen wie Teamgefüge und sowas vielleicht ein bisschen ins Wanken. Und kann dann für die Großen auch schwierig werden. Und vielleicht sind die auch diese effizienten Arbeitsabläufe, die die kleinen Teams haben müssen, gar nicht mehr so gewohnt. Also da ist schon das ein oder andere Risiko auch dabei. Ja. Dann natürlich noch ein komplett neues Technikreglement. Die Frage ist natürlich, wie viel kann man da 2020 schon vorarbeiten, wo der Budget Cap ja nicht gilt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall die größte Chance seit 2009, dass sich nochmal wieder was richtig ändern wird.
Meinst du noch größer als 2017?
Viel größer, viel größer.
Ich meine, Chassis aerodynamisch technisch war ja 2017 schon tiefer einstellt.
Aber im Vergleich zu 2021 ist es Viertelfatz gewesen. Das waren.
Ja, ich meine jetzt nur, dass das halt 2009, 2017 war relativ.
Ja, aber
nicht so weit auseinander.
Ja, aber
Motoren sind geblieben und Chassis hat sich
halt geändert. Ja, aber 2009, muss man auch sagen, hat sich auch so viel geändert, weil halt diese Regellücke durch den Doppeldiffusor da war.
Ja.
Wenn du das mal diesen Faktor abziehst, hätte sich vielleicht. Und Kers, ja, da haben sich vielleicht die großen Werke ein bisschen verspekuliert. Jetzt ändert sich halt so viel für 2021 mit den Reifen. Das ist schon ein Riesenfaktor. Komplette Aufhängung wird dadurch anders. Reifenverständnis muss nochmal komplett, fängt komplett von vorne an. Aerodynamisches Verständnis. Also dazu muss man ja auch sagen, ist das Reglement relativ strikt, also relativ eng geschrieben. Das heißt, du hast nicht so viele Freiheiten. Dadurch wird höchstwahrscheinlich alles an sich schon näher zusammenrücken. Ich sehe es als eine Riesenchance. Also ich habe das letzte Mal mit einem sehr erfahrenen Journalistenkollegen auch gesprochen, ob er sich daran erinnern kann, dass ein Formel-1-Reglement schon mal so von Grund auf neu geschrieben wurde, wie jetzt ein technisches. Er konnte sich nicht daran erinnern. Mhm. Es ist immer verfeinert und verbessert worden. Ja. Jetzt wurde so viel neu geschrieben, anders gedacht und deswegen. Wenn sich 2021 nichts ändert, wann dann?
Ja gut, ne? Vielleicht ist es dann schon zu spät, wenn Mercedes dann eh nochmal einen Titel geholt hat. Dann wartet für Schumi 7, wenn Hamilton das macht. Ja, ja, wie gesagt, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es näher zusammenrückt. Jetzt nicht einfach nur, dass jetzt ein McLaren auf einmal ein Top-Team wird oder ein Racing Point oder so, das jetzt weniger, aber dass du halt diese Lücke zwischen Top-Teams und Mittelfeld nicht so groß hast und dass dann ein Fahrer, der mit einem Mittelfeldauto mal richtig gut ist auf einer Rennstrecke, wie es halt früher auch war, dass er auch mal da vorne reinfahren kann, einfach weil er es mit dem Auto auch drauf hat auf dieser Strecke.
Ja. So. Und es soll ja nicht komplett random werden. Das finde ich sogar schlecht für eine Sportart. Ja,
das wäre dann so wie DTM.
Ja, genau. Wenn jedes Mal gewürfelt wird, wer darf heute mal gewinnen, so ungefähr. Ja. Das ist auch irgendwie blöd, weil das zeigt ja, dass keiner irgendwie besser ist als die anderen.
Und irgendjemand.
Das entwertet halt die Arbeit irgendwie komplett von den Ingenieuren.
Finde ich auch nicht gut.
Irgendwie sollte sich schon zeigen, dass der eine, dass das eine Team mal einen besseren Job macht, der eine Fahrer einen besseren Job macht und so weiter. Deswegen, so ein bisschen Dominanz ist ja nicht schlecht, nur so wie wir es jetzt haben.
Ja.
Und dass der Abstand halt so groß ist, dass es kann ja passieren, was will. Gewinnen tun nie ein anderer als die großen drei. Also von dem her.
Wobei das halt auch nie anders war in der Formel 1. Muss man auch so sehen.
Ja, du hast
immer die Top-Teams und die haben auch immer gewonnen.
Jein. Aber wenn mal was exorbitant Krasses passiert ist, mal
ein
krasser Regenfall, was auch immer.
Das lag aber eher daran, dass die Autos früher richtig unzuverlässig waren. Da muss man einfach sagen, wir hatten Jordan früher ein Rennen gewonnen oder einen Stewart oder so. Das war halt, weil alle ausgefallen sind.
Ja, aber heute müssten auf jeden Fall die mal 6 Autos ausfallen.
Ja,
wie gesagt. Weil selbst wenn 5 Autos ausfallen und was komplett Verrücktes passiert, ist immer noch dieses eine Auto da, das so einen krassen Performance-Vorteil hat, dass es immer noch gewinnt. Deswegen, und dass 6 Autos ausfallen, dass diese 6 ausfallen. Ja.
Aber früher ist das halt passiert. Und dann hast du halt so einen Überraschungssieger gehabt. Ich meine, und aus einer Kraft haben, wollte ich nur sagen, das ist halt das Ding, aus einer Kraft haben eigentlich immer nur 2, 3 Teams
gewonnen. Ja, genau.
Das ist halt so das Ding. Das ist halt wirklich so. Und dadurch, dass die Autos heute so zuverlässig sind, ist halt dieses, dass man davon profitieren kann, mal in so einem Chaosrennen, dann fährt man nach vorne, ist dann halt der Last Man Standing sozusagen. Das gibt's halt heutzutage nicht mehr. So. Okay, kommen wir zu Frage 3. Sanji fragt, was denkt ihr über den Vietnam Grand Prix nächstes Jahr? Denkt ihr, die Rennen werden spannend oder eher langweilig? Also, ich war ja von dieser Animation, was heißt Animation, für eine simulierte Runde in der Simulation, nicht so begeistert, sah ein bisschen dröge aus.
Wir haben das Video tatsächlich exklusiv erstmal bekommen, das heißt, bei uns konntet ihr die erste Onboard-Runde überhaupt sehen. Carsten Thielke, nicht nur Sohn von Hermann Thielke, sondern auch inzwischen sehr in das Geschäft involviert, vor allem auch in Hanoi, sehr stark involviert in die Strecke, der ist die Strecke im Simulator gefahren. Du hast schon gesagt, dir hat es nicht so gefallen. Ich finde, Simulator sieht nie richtig spektakulär aus.
Ja, aber du kannst dir schon vorstellen, wie Racing oder wie ist, also erstmal, also optisch, okay, das stimmt, das ist immer ein bisschen abgespeckter als die Realität, weil wenn wir uns überlegen, das Gebiet, in das die da gebaut wird, ist jetzt nicht direkt in der Stadt, sondern so ein
teilweise schon ein so richtig Stadt.
Aber es ist nicht sonderlich bebaut, muss man sagen. Und ich habe so ein Gefühl, dass es erstmal so optisch so ansprechend wird wie Korea.
Also, nein, das wird besser. Das wird besser.
Ja, das kann ich halt wirklich jetzt noch nicht einschätzen. In der Simulation sah es halt wirklich langweilig aus, so wie Sochi oder so.
Also als ich mein Hotel dort gebucht habe, habe ich mir das alles mal genau angeschaut und so. Das ist schon in der Stadt. Okay. Also ist halt halb permanent die Rennstrecke. Weiß ich.
So wie Melbourne oder
was? Weiß ich. Ja, ein bisschen schon. Und das sah ganz cool aus eigentlich. Ich stimme dir zu, diese Aufnahmen jetzt aus dieser Simulationsrunde waren jetzt nicht mega spektakulär, aber
man muss dem Ganzen eine Chance geben.
Genau, aber ich traue mich da auch noch kein richtiges Urteil fällen, weil wie sieht es dann auch aus mit den Kameraperspektiven von außen und so weiter? Es ist ja so, inzwischen wird ein viel größeres Augenmerk drauf gelegt, wie eine Rennstrecke Racing ermöglicht. Also es wird nicht nur geschaut, ich baue irgendwas hin, habe Platz und dann.
Ich sehe die Frage, wie die früher Rennstrecken gebaut haben. Immer sind geile Sachen bei rausgekommen, ne?
Ja, stimmt.
Die klassischen Rennstrecken sind für mich immer noch die geilsten, was halt den fahrerischen Anspruch angeht. Wenn man sich so.
Wobei Suzuka halt auch fürs Racing nicht so überragend gut ist.
Ja, aber das ging ja damals dann, glaube ich, weniger ums Racing, weil Racing war eh immer da. Die Problematik von heute hatte man ja gar nicht, dass man Racing erst ermöglichen musste durch so ein Streckenlayout. Und dadurch hat es einfach eine fahrisch anspruchsvolle Strecke mit anspruchsvollen Passagen, mit Abwechslung, mit viel technische Passagen. So. Das halt,
ja, das stimmt.
Da sind halt früher geile Sachen bei rausgekommen und heute ist es halt wirklich so sehr berechnet alles.
Ich meine, es gibt natürlich gewisse Vorschriften, dass die Runde eine gewisse Länge haben muss, dass gewisse lange Geraden geben muss und so weiter, damit halt auch Überholmöglichkeiten ein bisschen da sind. Da achtet man ja auch darauf, dass man scharfe Bremspunkte macht, Sequenzen mit unterschiedlichen Linien auch teilweise. Und ein bisschen, also sowas finde ich, kann man schon auch auf der Streckengrafik etwas erkennen für Hanoi und war ja auch eine Intention beim Streckenlayout, das so zu bauen. Deswegen irgendwie neue Strecken finde ich irgendwie immer cool. Also mal was Neues zu sehen.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, eine Chance muss man immer geben.
Bei Baku beispielsweise sind wir auch eigentlich Feuer und Flamme inzwischen für.
Ja, ich lehne es jetzt nicht kategorisch ab, aber es ist jetzt für mich nicht der absolute Mehrwert so.
Es ist jetzt nicht das Saison-Highlight,
Ja.
aber wir freuen uns schon auch immer auf den Aserbaidschan Grand Prix. Diese ewig lange Gerade, da gibt es coole Windschattenschlachten und
Ja,
immer Action eigentlich bis aufs erste Mal.
weil halt Action im Sinne von Chaos so ein bisschen begünstigt.
Ja, aber.
Aber ich habe halt gerne fahrisch anspruchsvolle Strecken. Ich sehe auch gerne Passagen, wo ich, die mich halt auch beeindrucken. Wenn
Ja,
halt
gut, die gibt es aber
Silverstone,
in Baku
Spa dir
beispielsweise
anschaust.
auch.
Wo?
Die Altstadt, also ich meine jetzt nicht diese
Ja, die knifflige, aber.
ganz engen Abschnitt, sondern dann dahinter diese dreifach links, die ist ganz cool bergab. Ja, das hat schon was. Mauer direkt dran.
Ist für mich eigentlich wie Singapur, nur mit Lichtern.
Nein, nein,
Also
nein.
ich sehe da ehrlich gesagt nicht.
Singapur finde ich grauenhaft, das sind nur 90 Grad Kurven.
Ja, Baku ja auch.
Ja, am
Ja.
ersten Teil, aber dann, da ist es tatsächlich wie ein richtiger
Und
Stadtkurs mit
dahinter ist es
90.
für mich wie Singapur.
Nein, dahinter ist es viel geiler.
Könnt ihr entscheiden? Also wie gesagt, ich bin übrigens letztes Mal in der Simulation Watkins Glen gefahren. Lecco Funny ist die gut. Also die musst du dir echt mal reinziehen, das ist absoluter Wahnsinn.
Vor sich nämlich jetzt so ein Virtual Reality Ding
Hat mir ein
gekauft.
Kollege empfohlen.
Da
So eine.
fährt er jetzt
Die
tagelang.
Standardversion, so die. Ich darf den Namen wahrscheinlich nicht nennen. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Dieses Crowdfunding-Projekt, womit das so angefangen hat. Ich habe früher viel Simracing gemacht und dann aber jetzt auch VR mal gegangen. Das macht schon extrem viel mehr Bock, muss man sagen. Und wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Watkins Glen. Ich bin ja auch früher schon mal irgendwann gefahren vor 100 Millionen Jahren. Aber
Aber noch
nicht
ohne VR.
ohne VR. Ich muss also sagen, das ist eine ganz klassische Naturrennstrecke und wirklich vom Allerfeinsten. Also so geil, solche geilen Passagen, Kurvenabfolgen, schnelle Kurven, Berg und Tal, alles dabei. Also geht richtig ab. Und sowas vermisse ich halt so ein bisschen, weil das hast du ja eigentlich nur in Suzuka und Spa. Silverstone ist ein bisschen flach dafür, aber trotzdem geile Kurven dabei, so, aber ja, und
Spa finde ich nicht mehr so schön, weil die Auslaufzonen alle ruiniert
ja,
wurden.
natürlich. Natürlich. Aber solange du auf der Strecke fährst, wie es sich auch gehört, ist es ja eigentlich
Das stimmt.
auch eine geile Rennstrecke nach wie vor. Und ich würde mir halt mal wünschen, dass man vielleicht mal wieder eine Strecke so mit dem Charakter so ein bisschen mehr baut, als immer nur diese Shanghai und Bahrain und
Das
Sochi
Problem
und
sind
Butt
natürlich,
und.
wo eine neue Strecke entsteht, muss Geld da sein.
Ja.
Das sind halt heute leider andere Märkte und dann kommen noch diverse Sicherheitsvorschriften dazu. Jetzt sagen alle, ja, die Sicherheitsvorschriften hat ja aber Suzuka und so weiter auch. Ja, aber da gibt es noch ein bisschen Bestandsschutz. Also da ist man etwas nachsichtiger, als wenn ich jetzt eine komplett neue Strecke baue.
Ja.
Muss man auch sagen.
Ihr könnt ja mal schreiben, welche Strecken, ich meine, das haben wir schon öfter mal gefragt, aber trotzdem, welche Strecken, ich habe es in Watkins Glen reingeschmissen. Ich glaube sogar, dass von Mainz da gehen könnte, dass man sich.
Hätte gerne Imola.
Auch gut, schön technisch.
Imola.
Sehr schöne Strecke. Bin ich übrigens auch letztens gefahren.
Aber da ist das Fahrerlager leider nicht groß genug für die Formel 1, habe ich mir sagen lassen.
Echt?
Nee. Da würde
Aber
der.
Sao Paulo geht oder was?
Ja, gut, da gibt es ja
Ja.
komplett Neues. Und Sao Paulo ist ein Überseerennen, da brauche ich die ganzen Trucks nicht und so weiter. Also,
Ja, okay.
ich habe mir sagen lassen, Imola ist ja auch immer wieder im Gespräch, aber die
Ja.
Insider sagen, es ist logistisch
Aber
nicht machbar
Monaco geht
dort.
auch irgendwie. Also, es ist
Hab
schon.
ich tatsächlich genauso dagegen
Wenn,
gehalten. In Monaco
ja.
kriegt man es auch hin. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Das meine ich wohl. Kommen wir zu Frage 4. Rainer Knut fragt: Kann der Brexit Auswirkungen auf die Formel 1-Teams haben? Wenn ja, welche? Ist eigentlich so eine Frage für Frontal 21 oder so.
Schönen Gruß an Dieter Renken, den Kollegen, der den die Frage sehr begeistert.
Ja,
Stellt
bewegt.
die auch immer wieder in Pressekonferenzen und so. Muss ich sagen, ich finde das Thema irgendwie nicht so
Ich
spannend,
finde es
weil.
müßig,
Ja, müßig,
weil
stimmt.
Brexit ist eh müßig. Und dann
Exakt.
jetzt noch die Formel 1-Auswirkungen. Was weiß ich? Ich weiß es einfach nicht. Ich bin kein Wirtschaftsexperte.
Ich meine, man kann nur das Offensichtliche sagen.
Ja.
Viele Teams sind eben in Großbritannien beheimatet, die allermeisten, außer Toro Rosso, Ferrari und Sauber oder Alpha. Eigentlich alle, auch wenn Haas ein amerikanisches Team ist, die Base des Teams ist trotzdem erstmal auch in UK. Das heißt, die schauen sich das genau an. Und das ist der nächste Punkt, den ich sagen kann, wenn man mit den Teamchefs über dieses Thema spricht. Wenn sie gefragt werden von irgendjemandem, nicht von uns, dann sagen die alle, ja, sie beschäftigen sich mit dem Thema, haben da eigene Leute, die sich darum kümmern und sie gehen davon aus, dass es auch danach stemmbar ist. Also klar, es wird Auswirkungen irgendwie haben auf, man kennt den Grenzverkehr da, speziell Frankreich, England, Calais und so weiter. Da kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauern wird. In Zukunft, wenn man da hin und her fährt
Ja,
mit den Trucks.
wobei, wenn die da irgendwelche Abkommen dann abschließen, ich meine, Die werden sich ja nicht die komplette Wirtschaft alle gegenseitig jetzt ruinieren. Die Frage ist auch, ob der überhaupt kommt. Das ist ja noch das
Exakt.
Ding. Und wenn der kommt, ist das einfach nur am Ende ein Beschluss, der eigentlich aber unterm Strich gar nicht viel ändert.
Sondern nur symbolischen Wert hat. Dazu kommt, dass die Formel 1 ziemlich gewiefte Logistiker hat, die es dann auch immer wieder schaffen. Beispielsweise, ich kann von USA Mexiko erzählen. Da hat man ja dann das Rennen umgetauscht, ist erst in Mexiko gefahren, dann in die USA in diesem Jahr. Auch da war es ein Problem im Zoll, weil das ist ja doch eine relativ weite Distanz von Mexico City dann nach Austin. Und da muss man sofort am Sonntag alles wieder einpacken, in die Trucks losfahren. Und dann sind die Trucks genau an der Grenze angekommen, als eigentlich die geschlossen hätte für Waren. Ich kenne mich da an der Grenze nicht aus, war ich noch nicht so oft. Habe noch nicht so oft meine Drogen über diese Grenze drüber geschmuggelt. Auf jeden
Fährst du immer
Fall,
mit dem U-Boot dann rüber, ne?
exakt. Auf jeden Fall haben es die DHL-Kollegen, die sich da um den Transport gekümmert haben, auch irgendwie geschafft, da andere Grenzöffnungszeiten noch machbar zu machen und dann auch wieder am Ende alles hinbekommen. Also,
Alles mit einer Stange kippen geregelt und dann ist gut.
also irgendwie schafft es die Formel 1 dann doch. Und
Also ich glaube nicht, dass der Brexit die Formel 1 aufhalten kann.
ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein bisschen angenehmere Situation für die anderen Teams sind, die jetzt nicht im UK sind. Also
Alfa Romeo wird Weltmeister? Nein,
die
Ferrari wird
müssen sich da
Weltmeister.
vielleicht ein bisschen weniger mit beschäftigen, aber es wird die Formel 1 nicht umbringen. Und
Da gehe ich auch mal von aus.
ich glaube, es wird die Formel 1 vor allem für den Zuschauer nicht verändern oder sonst irgendwas.
Das schon gar nicht. Da wird es ja im Detail im Hintergrund organisatorische Dinge, werden sich dann in der Bürokratie, aber nichts von dem, was auf der Strecke passiert.
Ist natürlich auch immer die Frage mit Angestellten dann im UK und so weiter, aber da hast du schon gesagt, da wird es sicher Abkommen geben mit allen möglichen Ländern, dass das keine großen Probleme geben wird,
Gehe ich
weil sie
von.
sich ja selber nicht ruinieren wollen, die Briten.
Ja, also wie gesagt. Und außerdem ist die Formel 1 ja auch nur so ein Mikrokosmos.
Ja, wobei für Großbritannien tatsächlich die Formel-1-Wirtschaft nicht
Nicht
zu unterschätzen ist.
unwichtig,
So wie
aber.
wie in Deutschland die Automobilindustrie fast. Also
Ja.
ist eine Schlüsselindustrie dort, kann man fast sagen.
Würdest du echt sagen?
Ja, wenn du da mal in
Ja.
die etwas ländlicheren Gegenden rund um
Ja,
Silverstone kommst, also
da.
da ist ja, das ist ja ein Riesenradius, wo doch nicht nur Formel-1-Fabrik neben Formel-1-Fabrik, sondern auch viele andere Motorsportfabriken, Formel-2-Teams und was auch immer. Also,
Ja, Motorsport an sich schon.
das schon,
Ja. Ja, die
ja.
Briten machen ja viel Motorsport. Das stimmt dann schon. Das ist schon richtig.
Auch viele Zulieferer und so weiter. Also, ist schon ein bisschen was involviert.
So sieht's aus. Wir machen auch viel Motorsport. Kommen wir noch zu einer allerletzten Frage. Wir haben es letztes Mal so ein bisschen angerissen. Und zwar fragt Professor Dr. Racer, der hat mir schon mal,
Der stellt
fragt,
gute Fragen offenbar.
wer ist dieser Print? Das hat mich schon mal interessiert. Tja, wer ist es?
Ich messe mal die Körpertemperaturen von diesem Herrn Print und von diesem Herrn Becker. 30 und was? 150 Grad? So heiß ist das. Ups, das ist dieser Herr Print. Könnt ihr natürlich. Ist sogar käuflich, dieser Herr Prinz. Und hierbei handelt es sich nicht um Prostitution.
Er macht das freiwillig auch, sowieso.
Herr Prinz. Ja, weil er so oft vorkommt wahrscheinlich. Dann halten wir es diesmal kurz. Ihr könnt das Ding hier abonnieren. Da werden noch ein paar andere Fragen beantwortet. Über Juniorprogramme, über nicht nur Formel 1, auch MotoGP und so weiter. Also, Marc Marquez sehe ich. Valentino Rossi sehe ich. Gibt es alles Mögliche da drinnen? Könnt ihr zu euch nach Hause holen, entweder als E-Paper oder als physische Version hoch ausgedruckt.
Hochglanz.
Bestimmt ganz nachhaltig produziert.
Sicherlich.
Riecht toll. Also kann man nur empfehlen.
So sieht's aus. Was wir auch noch empfehlen können, stellt uns noch mehr Fragen. Immer mit dem Hashtag AskMSM. Alles, was ihr wissen wollt oder auch was ihr uns vielleicht mitteilen wollt. In
Nee, aber
Form einer
da ohne
Frage.
Hashtag, wenn ihr nur mitteilen wollt. Sonst kommen wir durcheinander.
Ja, okay.
Oh, jetzt hast du die Leute auf Ideen gebracht. Jetzt ärgern sie uns einfach und schreiben ganz normale Kommentare mit Hashtag AskMSM.
Ist ja nicht mein Problem.
Okay.
Sorry, Stefan. Nun denn.
Aber ihr könnt noch was anderes machen. Nicht dieses schöne Thermometer erwerben, sondern den Kanal abonnieren. Den YouTube-Triathlon. Ihr kennt das schon. Den Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video. Und Flo, was ist der letzte?
Ein Like da lassen.